Den Predigttext für heute kennen Sie vermutlich alle. Er ist vielleicht der berühmteste Text der ganzen Bibel und er steht ganz an ihrem Anfang. Ich lese aus der Schöpfungsgeschichte im ersten Buch Mose. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. So vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Also es sind jetzt nur Auszüge aus der Schöpfungserzählung, weil sonst wäre das einfach sehr, sehr lang gewesen. Und man merkt an dieser Schöpfungserzählung, Schöpfung, das heißt, aus Chaos wird Ordnung. Aus einem Tohu Wabohu, wie es im hebräischen Urtext heißt, wird ein geordneter, vollendeter, herrlicher Kosmos. Davon berichtet unser Predigttext. Und dieser Text ganz am Anfang der Bibel ist ein wunderschöner, poetischer Text, der dort steht. Es ist ein Lied von der Schöpfung, ein Hymnus, ein Lobgesang. Es sind sieben Tage, sieben Strophen, und diese sieben Strophen sind immer wieder durch so einen Kehrvers unterteilt, Gott sprach, es werde und es ward. Und immer wieder kommt auch der Kehrvers eben vor, der darauf hinweist, wie gut alles geworden ist. Und Gott sah, dass es gut war. Und dieses Loblied auf die Schöpfung, das ist ein Glaubensbekenntnis. Es ist ein Bekenntnis zu Gott als Schöpfer, der hinter allem steckt. Dieses Loblied will nicht so sehr erklären, wie alles im Detail ganz genau entstanden ist, historisch und naturwissenschaftlich, sondern dieser Schöpfungsbericht, er antwortet auf die Frage: Wer hat diese Welt gemacht und wozu hat er sie geschaffen? Wozu ist der Mensch da? Ist alles nur ein Zufall oder steckt ein Plan dahinter? Was gibt dem Menschen Halt und woran soll er sich orientieren? Und es sind diese Fragen, die für unser Leben wichtig sind und auf die gerade dieses erste Kapitel im ersten Buch Mose, diese Schöpfungserzählung, eine Antwort darauf geben will. Und der Predigttext, er erzählt oder singt vielmehr, also nicht nur davon, dass Gott aus Chaos Ordnung gemacht hat, sondern er zeigt uns auch, was das für unser Leben bedeutet, dass er das gemacht hat. Er zeigt uns erstens, wie Gott zu uns steht, wie zweitens, wozu er uns geschaffen hat und drittens, wie er sich unser Leben gedacht hat. Und anhand dieser drei Punkte möchte ich gerne die Erzählung vom Anfang der Welt anschauen. Also erstens, wie steht Gott zu uns? Immer wieder heißt es in der Erzählung: Und Gott sprach, es werde und es ward. Also Gott spricht und es geschieht. Das heißt, diese Welt, in der wir leben, die ist nicht einfach da, weil sie schon immer da war. Nein, diese Welt, in der wir leben und alles, was wir sehen, es verdankt sich Gottes mächtigem Wort. Weil Gott redet, weil er spricht, darum ist die Welt da und darum sind wir Menschen da. Und dass Gott überhaupt spricht, das heißt doch, dass Gott diese Welt gewollt hat. Wenn er spricht, dann tut er damit seinen Willen kund. Und das ist etwas, was vor unserer Welt steht, was er schon bevor alles geschaffen wurde, sich erdacht und geplant und gewollt hat. Und was auch über unserer Welt steht und über unserem Leben. Dass Gott uns gewollt hat. Dass mein Leben kein Produkt des Zufalls ist, keine Laune der Natur, sondern eine Gabe, ein Geschenk von Gott, etwas, das er zutiefst gewollt hat. Er hat mich gewollt und da ist seine Liebe, sein Ja zu uns, zu jedem Einzelnen von uns, das schon vor allem stand. Und es wird schon auf der ersten Seite der Bibel deutlich, dass Gottes großes Ja zu uns steht. Und das steht über meinem ganzen Leben, das steht über deinem ganzen Leben. Egal, wie alt man ist, egal, wie andere einen einschätzen und bewerten und auch egal, wie ich mich selber fühle, ob ich gesund oder krank bin, ob ich leistungsfähig bin oder nicht. In Gottes Augen bist du gerade du gewollt und darum unendlich wertvoll. Die zweite Frage: Wozu sind wir denn geschaffen? Wenn man bei diesem Schöpfungsbericht mal alles zusammenzählt, dann sind es 8 Schöpfungswerke, von denen berichtet wird. Und ganz zum Schluss, als 8. Werk, da erschafft Gott den Menschen. Das heißt erstmal, der Mensch ist ein Geschöpf Gottes und er bleibt ein Geschöpf Gottes. Und doch hat Gott mit dem Menschen ja nochmal was anderes, was Besonderes geschaffen. Da ist etwas anders. Bei den 7 vorigen Werken, da steht immer der Befehl Gottes am Anfang: Es werde. Es werde Licht, es werde Tag. Beim Menschen, da steht es nicht. Bei der Erschaffung des Menschen, da heißt es stattdessen, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Er schuf den Menschen zum Bilde Gottes und er schuf sie als Mann und Frau. Er schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und wenn Gott uns zu seinem Bilde geschaffen hat, dann heißt es nicht, dass wir so aussehen wie Gott. Das erklärt nicht unser Aussehen, unser Erscheinungsbild, sondern es geht um den Sinn unseres Lebens, also wozu wir geschaffen wurden, was unsere Bestimmung ist. Und da hat Gott uns als Gegenüber zu sich geschaffen. Und das ist die eigentliche Bestimmung unseres Lebens, dass wir Gott gegenüber sind, dass wir mit ihm in Beziehung treten, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben und dass wir mit ihm leben. Dazu hat Gott uns Menschen geschaffen. Und wenn man auch nochmal genauer hinschaut, dann erschuf Gott die übrigen Geschöpfe, indem er sein Wort eben über sie ergehen ließ. Es werde. Uns Menschen hat Gott geschaffen, damit er sein Wort an uns ergehen lassen kann, dass er uns rufen kann. Ja, der Mensch ist dasjenige Geschöpf Gottes, zu dem Gott du sagt, das er direkt anspricht und von dem er auch immer wieder Antwort erwartet. Ja, nicht nur einmal, sondern immer. Wir sind das Geschöpf, das von Gott direkt angesprochen wird, zu dem er immer wieder du sagt. Und das heißt Ebenbild Gottes sein, dass Gott sich im Menschen, in dir und in mir, sich ein Gegenüber geschaffen hat, mit dem er Beziehung haben will, mit dem er in Liebe verbunden sein kann und möchte. Und es ist nicht irgendeine Qualität oder eine Eigenschaft an uns, nicht unsere Fähigkeit zu denken, nicht unsere Fähigkeit, irgendwie schöpferisch und kreativ tätig zu werden. Das ist nicht all das, was den besonderen Wert des Menschen in der Schöpfung ausmacht, was uns irgendwie zur Krone der Schöpfung machen würde. Sondern es ist allein diese Tatsache, dass Gott uns eben als Gegenüber haben will. Dass er sich mit uns verbindet und mit uns leben möchte. Dass er Du sagt zu uns und dass wir ihm antworten können. Und darauf zielt die ganze Schöpfung, dass wir mit Gott leben. Und deshalb hat Gott auch seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, um uns eben zu dem zu machen, was wir eigentlich sein sollen. Gottes Kinder, Menschen, die mit Gott leben, die auf Gott hören, die mit ihm reden, die bei ihm daheim sind und die ihm vertrauen. Dazu hat Gott uns geschaffen. Als drittes, wie stellt Gott sich denn unser Leben vor oder wie hat Gott sich unser Leben gedacht? Und zu dieser Frage, da finden wir zweierlei Sachen. Zum einen hat er dem Menschen, nachdem er ihn geschaffen hat, einen besonderen Auftrag gegeben. Macht euch die Erde untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und dieser Auftrag, der klingt erstmal ziemlich massiv. Ja, macht euch die Erde untertan. Könnt durchaus auch übersetzen mit trampelt sie nieder. Aber ist es so gemeint? Trampelt sie nieder, geht mit der Schöpfung um, wie ihr wollt, macht kaputt, was ihr wollt. Oft genug wurde dieser Auftrag so verstanden und oft genug wurde Raubbau an der Natur betrieben oder wird es auch immer noch. Und Bilder von zerstörter Umwelt, von gequälten Tieren, von Artensterben und Katastrophen, von Menschen, die wirklich im Elend leben, die zeigen uns nur zu gut, wohin es geführt hat, dass Menschen sich die Erde mit allem, was darauf lebt, gnadenlos und gedankenlos unterworfen haben. Und der Auftrag, uns die Erde untertan zu machen und zu herrschen, der beinhaltet nicht, dass wir uneingeschränkte Verfügungsgewalt über Tiere und Pflanzen haben. Oder dass es uns irgendwie erlaubt ist, die Welt und die Menschen, die auf ihr leben, auszubeuten. Nein, wenn Gott uns den Auftrag gibt, dann will er uns auch hier als Ebenbilder. Das heißt, dass wir uns an ihm ein Vorbild nehmen, dass wir uns an seine Art halten, uns nach ihm und seinem Verhalten orientieren, also so verfahren, wie er verfahren würde. Und Gott ist ein Gott, der nicht durch Gewalt und Unterdrückung herrscht, sondern der mit Liebe und in Liebe regiert. Gott ist ein Gott, der nicht ausbeutet und sich nicht bereichert, sondern der schenkt. Er verdirbt nicht, sondern er erhält das Leben und er segnet. Und in dem Maße sollen auch wir unseren Auftrag wahrnehmen, das Schwache in Schutz nehmen und uns um das Leben in seiner Schöpfung sorgen, stellvertretend für ihn. Und das ist das eine. Und das andere ist eben, dass neben diesem Auftrag, neben dieser Arbeit noch was anderes kommt, nämlich die Ruhe. Nicht mit der Erschaffung der Tiere und der Menschen am sechsten Tag hat Gott die Schöpfung vollendet, sondern da kommt noch was. Der Sabbat, der Ruhetag. Und mit diesem Tag erst ist die Schöpfung zu ihrer Vollendung gekommen. Ganz zum Schluss steht also die Ruhe. Und in dieser Ruhe, da vollendet sich die Welt. Und aus der Ruhe schöpft sie die Kraft für ihre Erneuerung. Und genau in diese Ruhe hat Gott auch seinen Segen gelegt für uns und die Welt. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken. Können wir das, uns selbst, einander, unserer Welt die Ruhe gönnen, immer wieder? Ich glaube, wir Menschen haben sehr gut gelernt, vieles zu tun, auch vieles gleichzeitig zu tun. Es ist uns gelungen, immer höher, schneller weiterzukommen. Aber wir haben dabei vielleicht verlernt, wie es geht, auch vieles nicht zu tun, auf manches zu verzichten. Die Ruhe ist was, was für unsere seelische und körperliche Gesundheit wichtig ist. Und sie gehört zum Grundrhythmus des Lebens, so wie Gott sich das auch gedacht hat. Und in diesen Tagen, in diesen Sabbat, in diesen Ruhetag oder Sonntag, da hat Gott seinen Segen gelegt für uns. Das Interessante ist, dass von diesem siebten Tag, das heißt eben nicht mehr, der wart aus Abend und Morgen und so weiter, denn beim siebten Tag, da fehlt der Abschluss. Und vielleicht fehlt dieser Abschluss deshalb, weil dieser Ruhetag mehr ist als das, was es nur auf dieser Welt gibt. Weil in ihm vielleicht auch ein Stück von Gottes Ewigkeit in unsere ganz persönliche Welt treten kann. Der Kirchenvater Augustin, der nennt diesen Tag auch Tag ohne Abend. Und das heißt, der Sabbat, der Ruhetag, eröffnet die Schöpfung, eröffnet uns über die Grenzen der Zeit hinaus für Gottes Ewigkeit. Und eröffnet uns Menschen für Gott. Dieser Ruhetag ist ein Tag zum Durchatmen, ein Tag, um zur Ruhe zu kommen, aber er ist vor allem auch ein Tag, um Gott zu begegnen, um sich Gott zuzuwenden und genau an diesem Tag auch von ihm beschenkt zu werden. Ja, damit auch heute schon was von der Herrlichkeit von Gottes Welt in unser Leben hineinfällt. Und das ist die Botschaft der Schöpfungsgeschichte. Erstens, Gott hat uns gewollt. Zweitens, Gott will uns als Gegenüber. Er will Beziehungen. Und drittens, Gott will uns für seine Ewigkeit. Amen.